Vergangenen Sonntag hat Daniel uns ein bisschen so in die Adventszeit mit hineingenommen, den Auftakt gemacht bei der ersten Kerze. Und hier ist schon die dritte angekokelt, sogar alle vier, damit sie am Ende auch alle gleich weit runtergebrannt sind. Heute der zweite Advent, das heißt, wir laufen mal wieder, wie jedes Jahr, auf Weihnachten zu. Und auf der einen Seite ist es irgendwie hektisch, diese Weihnachtszeit. Immer wieder erlebt man das ja irgendwie. Du musst noch Geschenke kaufen und von der einen Weihnachtsfeier zur nächsten Weihnachtsfeier rübergehen und rüberhetzen, um das noch alles mitzunehmen und die Geschenke zu kaufen und die wichtigen Geschenke und den Adventskalender. Und wenn du viele Kinder hast, hast du viele Adventskalender. Also da ist eine ganze Menge drin, obwohl dieses Fest ja eigentlich so ein besinnliches Fest sein sollte, wo man doch zur Ruhe kommen darf, wo man sich daran erinnert, da ist jemand auf die Welt gekommen, um Frieden zu schenken. Frieden in unsere Herzen hinein, Frieden in eine so aufgewühlte Zeit. Irgendwie ein ganz schönes Spannungsfeld. Und wir besinnen uns Weihnachten auf die Geburt Jesu, da wo Gott Mensch geworden ist, um uns zu begegnen, um Hoffnung in diese Welt zu bringen. Daniels Aufhänger in der letzten Woche waren die Sterndeuter aus dem Morgenland, die heiligen drei Könige, wie man so landläufig sagt. Kriegen wir die Namen zusammen? Seid ihr da gut drin? So? Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja Mensch, ihr seid gut in den Legenden des 6. Jahrhunderts unterwegs. Vor Augen haben wir diese drei Männer, einer von ihnen mit dunklem Hauttyp, die dahergelaufen kommen, um dem Jesusbaby an der Krippe ihre Geschenke zu überreichen. Ja, also das jede Weihnachtspostkarte hat nicht irgendwelche Sterndeuter, nicht 10 drauf, nein, immer diese drei, die sind immer gleich abgebildet, wir haben die Namen vor Augen. Und das Ganze hat ja viel mit Legenden zu tun, aber relativ wenig mit dem, was wir in der Bibel denn so finden. Und da möchte ich mit euch einfach so, weil Daniel damit gestartet ist, mit diesen Sterndeutern ein Stück weitergehen. Sie begleiten auf ihrem Weg in der Begegnung mit Jesus und so ein paar interessante Facts gleich am Anfang. Lesen wir mal in den Bibeltext in Matthäus 2 hinein. Ihr habt sicherlich alle eure Bibel dabei, weil heute habe ich keine Präsentation für euch. Also entweder die Bible-App öffnen oder die Ohren spitzen. Matthäus 2, da heißt es, Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Dann kommt es so, dass die Weisen, dass Herodes es mitbekommt, da sind Leute, die suchen dieses Königskind. Er sieht seine Macht in Gefahr, lädt sie zu sich ein und will sie für seine Zwecke missbrauchen. Ja, geht dir mal suchen und hinterher mache ich kurz einen Prozess mit diesem neuen König. Das ist so sein Plan. Dann überspringe ich ein paar Verse, wer mitliest. Matthäus 2, Vers 9 lese ich weiter. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Sterndeuter lassen sich dann später nicht von Herodes missbrauchen, sondern wählen einen anderen Weg. Und dann heißt es weiter, Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von 2 Jahren und jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer hatten ihm erzählt, dass sie den Stern vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Die Geschichte ist also so, die Weisen sehen einen Stern und ihre Freude war groß. Sie waren überglücklich, sie waren so richtig aus dem Häuschen. Und zwar so aus dem Häuschen, dass sie weit über 1000 Kilometer Wegstrecke auf sich genommen haben, um diesem Kind zu begegnen. Warum? Das waren ja nun keine Christen, die wussten, da ist dieser Jesus und da müssen wir unbedingt mal hin. Also wenn dir jemand erzählen würde, Jesus ist irgendwo unten in Bayern, beim CSU-Parteitag, dann würdest du dich auch auf den Weg machen. Natürlich, den will ich live erleben, aber die wussten ja nicht so richtig, wer Jesus ist. Also es wurde geforscht in den Schriften, in dem, was ihnen gesagt wurde, in den Sternen. Irgendwie haben sie was herausgelesen und da war dieser besondere Stern, der ihnen einen Weg gezeigt hat. Und sie waren überglücklich aus dem Häuschen und machen sich auf den Weg. Und zwar nicht schön mit dem Flixbus oder mit dem Flugzeug, sondern auf einen richtig beschwerlichen Weg. Also vielleicht hatten sie ein Kamel dabei. Das war aber auch das höchste der Gefühle. Und sie tun das, weil sie gelesen hatten, weil Menschen vorhin geglaubt, gebetet, gehofft hatten, dass Gott eines Tages einen Erlöser in diese Welt senden würde. Und die Weisen glaubten, sie waren fest davon überzeugt, dieser Moment ist jetzt. Diesen Moment dürfen wir nicht verpassen. Jetzt ist der Tag. Und sie machen sich auf dem Weg, nehmen Geschenke mit Kostbarkeiten, die man einem König überreichen würde. Und dann heißt es in diesem Vers 11, und auf dem hacke ich heute ein bisschen rum, sie gingen in das Haus, also sie gingen nicht zur Krippe, sie gingen in das Haus und fanden das Kind, nicht das Baby, mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. So bei jedem Krippenspiel, jeder gemalten Krippen-Weihnachtspostkarte stehen die Weisen vor diesem kleinen, 3 Tage alten Baby zusammen mit den Hirten und singen fröhliche Lieder. Und dieses Bild hat man irgendwie so vor Augen, aber wohl eher Legende ausgemalt, so war es wohl nicht. Denn sie kamen ja nicht zur Krippe, sondern in ein Haus und dieses Jesusbaby war auch kein Baby mehr, sondern wohl eher 2 Jahre. Also nur mal so von der zeitlichen Einordnung dessen und Bilder zu korrigieren. Und wenn ich mir überlege, so dieses Jesuskind ist 2 Jahre alt, dann bringt das irgendwie eine ganz andere Dynamik da rein. In die Geschichte. Denkt mal drüber nach, nur so zum Spaß. Wie viele von euch haben gerade ein 2- oder 3-Jahre altes Kind? So ein paar. So, wie viele sind schon mal in den Genuss gekommen, ein 2- oder 3 Jahre altes Kind zu haben? Und wie viele haben schon mal beobachtet, wie Eltern sich damit abmühen? Mal im Ernst, so süß die Kleinen sind, aber spätestens, wenn du mit ihnen an der Kasse stehst und sie den Lolli da vorne haben wollen, erkennst du ihr wahres Gesicht. Du kannst noch so viele Erziehungsbücher gelesen haben, noch so viele Ratschlagvideos auf YouTube gucken. Und wenn du dir auch wirklich vornimmst, wirklich konsequent und standhaft zu sein und zu bleiben, eines Tages kriegen sie dich doch klein. Und du knickst ein. Wenn sie mitten im Laden ihren Schreianfall kriegen, all die Leute drumherum stehen und gute Ratschläge haben oder die mit Blicken verdeutlichen, wie du denn jetzt vorzugehen hättest. Und du denkst irgendwann nur so, hör auf, bitte, ich schenke dir alles. Den Lolli, die Katze, das Pony, egal, aber hör bitte auf. Jesus war natürlich nicht so. Also der hat seiner Mutter Maria sofort beim Kartoffelschälen geholfen mit 2 Jahren. Hat das Brot mit ihr gebacken. Ich meine, diese Vorstellung, da kommen mächtige, gelehrte Männer und sie knien nicht vor einem süßen Baby, was gar nichts machen kann, außer in die Windel. Nein, vor einem 2-Jährigen knien sie nieder. War für mich nochmal ein anderes Bild. Man könnte fast sagen, das ist ein größeres Wunder als Jungfrauengeburt. Nur so als kurzer Einstieg in unser Bild von dem, was wir haben, was ihr vielleicht hatte, vielleicht auch nicht, von den Weisen, vor wem sie dort niederknien, vor einem 2-Jährigen oder vielleicht auch 3-Jährigen Jungen. Das, wo ich heute mit euch wirklich drauf gucken möchte, steckt auch in diesem Vers drin. Mir geht es heute um ein, ich finde, spannendes Thema und mal gucken, was das in dir auslöst. Denn ich möchte mit uns darüber nachdenken, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes auf die Knie zu gehen. Ich lese nochmal Vers 11, weil ich habe ihn nicht dran und so hat man das besser im Ohr. Da heißt es, sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Auf die Knie zu gehen, ist in unserer Kultur ja nicht wirklich verbreitet. Ja, okay, wenn du mal wieder bei der Queen gewesen bist, um zum Ritter geschlagen zu werden, dann hast du es auch schon erlebt. Oder wenn du deine Angebeteten den Antrag machst, dann macht man das vielleicht noch so. Oder bei der Trauung, wo dir der Segen gegeben wird, dann mag man auf die Knie gehen. Aber ansonsten ist es in unserer Kultur nicht wirklich verbreitet. Also vor deinem Chef gehst du nicht auf die Knie, vor Angela Merkel auch nicht. Und auch in unseren Gottesdiensten, ja, hat man das schon mal gesehen, aber so häufig ist es auch nicht. Vielleicht machst du es zu Hause in deinem Kämmerlein, ja, aber ansonsten so, es gehört nicht so zu unserer Kultur, vor jemandem auf die Knie zu gehen. Doch wenn wir in Gottes Wort schauen, wenn wir in die Bibel reinschauen, finden wir einige Beispiele dafür, sich demütig vor Gott niederzuknien und sich an Gottes Güte zu erfreuen. So heißt es im Psalm 95, Vers 6. Komm, lass uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lass uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn du in der Bibel nachschaust, findest du so 170 Stellen, in denen davon berichtet wird oder was es bedeutet, Gott anzubeten und das darin auszudrücken, sich vor ihm zu beugen, vor ihm auf die Knie zu gehen. Und dieses sich Niederknien drückt etwas von meiner Demut aus, wie ich mich sehe, und drückt gleichzeitig etwas von der Herrlichkeit und von der Heiligkeit, von dem Ausgesondert, von dem Besonderen des anderen aus. Und ich habe mich gefragt, wie viel haben wir eigentlich von der Heiligkeit Gottes begriffen? Kannst du dich an so heilige Momente gerade erinnern, die du mit Gott vielleicht schon mal hattest, wo du ergriffen warst von seiner Heiligkeit, von dem, wie herrlich Gott ist? Also ja, Gott ist mein Freund, Gott ist mein Vater, Gott ist Schöpfer, er ist Erlöser, aber er ist auch heilig. Das ist einer seiner Aspekte dessen, wie er ist. Als Mose die Herrlichkeit Gottes sehen wollte, musste Gott ihm sagen, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen, du kannst da nicht mit umgehen. Weißt du, was wir machen werden? Ich stelle dich in eine Felsspalte, ich werde mein Angesicht verdecken, an dir vorbeigehen, weil du meine Herrlichkeit, mein Gesicht, das, was es alles ausdrückt, das hältst du gar nicht aus. Und dann werde ich an dir vorüberziehen und dann darfst du hinter mir hergucken, weil ansonsten würdest du vergehen. So herrlich bin ich. Zur Zeit des Volkes Israel im Ersten Testament durfte niemand ins Allerheiligste gehen. Man ist davon ausgegangen, Gott hat das versprochen, in diesem Ort, da bin ich gegenwärtig. Zur Zeit des Alten Testaments beim Volk Israel, heute nicht mehr so. Nur als Randbemerkung. Das war ein total heiliger Ort. Da durfte ein Mann einmal im Jahr rein. Und weil man wusste, was Gott gesagt hat, was er versprochen hatte, eine ansatzweise Idee davon hatte, wie herrlich Gott eigentlich ist, hat man gesagt, okay, lieber hoher Priester, gut, dass du das machst, aber wir binden dir mal sicherheitshalber so ein Band an deinen Fuß. Und wenn wir dann irgendwie was von dir hören oder irgendwann umkippen oder sowas hören, dann haben wir wenigstens eine Möglichkeit, dich wieder rauszuziehen. Weil man wusste, Gott ist so heilig. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, um uns zu begegnen, ist auf diese Welt gekommen. Und der Gott der Bibel ist kein Gott, der sich daran erfreut, wenn Menschen vor ihm Angst haben. Das ist nicht der Punkt von Heiligkeit. Aber dieser Gott ist so heilig, dass der sterbliche Mensch ihn nicht sehen kann. Und wenn man anfängt zu begreifen, wie heilig dieser Gott eigentlich ist, derjenige, der sprach und das schuf, dann merkt man auf einmal, dass das einzig Richtige ist, auf die Knie zu gehen. Es erscheint als die einzig angemessene Haltung, die ich Gott gegenüberbringen kann. Erstaunlicherweise gibt es in der Bibel keine Stelle, in der Gott von Menschen einfordert, dass sie sich vor ihm beugen sollen. Das tut er nicht. Es ist fast so, als ob er einfach annimmt, dass wenn wir etwas von dem sehen, ergreifen, wer er ist, dass wir alleine auf den Trichter kommen, auf die Knie zu gehen und erkennen, das ist die einzig angemessene Haltung vor unserem Gott. Und ich möchte uns heute tatsächlich so ein bisschen daran anstacheln, häufiger auf die Knie zu gehen. Erstmal gedanklich, aber vielleicht auch ganz praktisch, weil es manchmal eine Wechselwirkung ist von dem, was mein Körper tut, dass es meinen Gedanken hilft. Und auch andersrum. Vielleicht zu Hause, vielleicht auch hier im Gottesdienst, weil es uns bewusster macht, wie heilig dieser Gott ist, vor dem gestandene, reiche Männer niederknieten, als er ein Kleinkind war. Und ich möchte uns drei Perspektiven mit hineinnehmen, von denen vielleicht die eine oder auch die andere deine sein könnte und die mir helfen kann, zu verstehen, warum es dran sein könnte, auf die Knie zu gehen. Die erste habe ich überschrieben mit Niederknien in der Suche nach mehr. In Markus 10 wird von einem reichen jungen Mann berichtet. der hatte so ziemlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Alles, was du dir wünschen würdest, materiell, der war richtig reich. Der konnte sich all das, was er haben wollte, konnte er sich leisten. Er hatte ausgesorgt fürs Leben, musste sich keine Sorgen machen. Und doch fehlte ihm etwas. Und er wusste darum, irgendetwas fehlt mir. Ich bin nicht ausgefüllt. Trotz all dem, was ich habe, trotz all dem, was ich besitze, da ist ein Loch in mir drin. Und die Geschichte geht so weiter, Markus 10, Vers 17. Da heißt es, als er, Jesus, weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und die Story magst du vielleicht schon 10-mal gehört haben, ich habe sie mindestens auch 10-mal gelesen, aber die Haltung des jungen Mannes ist mir eigentlich nie so richtig aufgefallen. Ich habe mich immer auf die Frage konzentriert, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Also das ist ja die zentrale Frage, die er Jesus stellt. Jesus gibt eine Antwort, er kommt da nicht mit klar, die passt ihm nicht so richtig. Aber wie hat er sich eigentlich Jesus gegenüber verhalten? Warum geht er zu Jesus hin und geht auf die Knie? Der Typ fällt ja buchstäblich zu Boden. Er brach vor Jesus zusammen. Er war scheinbar so verzweifelt, so auf der Suche. Er wusste zwar, ich habe irgendwie materiell alles, aber da fehlt mir trotzdem etwas und ich brauche eine Antwort darauf. Er war so verzweifelt in dem, warum sonst fällst du an dieser Stelle auf die Knie? Er vermisste etwas in seinem Leben, etwas, was jeder braucht und was jeder von uns kennt, vielleicht mal zur Seite schiebt, irgendwann in seinem Leben auf jeden Fall daran stößt. Eine Sehnsucht in uns, die uns irgendwohin antreibt, diese Suche nach Sinn, nach dem Mehr, nach dem Woher, Wohin, nach dem Warum. Er ist angetrieben von dieser Sehnsucht, diesen Jesus zu suchen, bei ihm eine Antwort, möchte bei ihm eine Antwort finden. Ja, die passt ihm am Ende nicht, weil sie ihn alles irgendwie gekostet hätte von dem, was er besessen hat, ja. Aber in der Suche auf diese Antwort fällt er auf die Knie. Es war keine theologische Diskussion mit Jesus, die er da führen wollte, sondern er kommt zu Jesus. Seine Seele ist so unruhig, er fragt sich nach dem Sinn hinter dem Leben. Er ist so sehr auf der Suche, dass er auf seine Knie fällt und sich an Jesus wendet. Es heißt, Durst ist der beste Hinweis darauf, dass es irgendwo Wasser oder Trinken geben muss, das diesen Durst löscht. Und ich glaube, so ist die menschliche Suche nach dem Sinn im Leben einer der offensichtlichsten Hinweise darauf, dass es etwas geben muss, was dem Leben Sinn gibt. Und vielleicht geht es dir so wie diesem jungen Mann. Bisher hat irgendwie nichts deinen Durst gestillt, weder Beziehungen, noch Geld, noch Karriere, noch irgendwas anderes. Und das alles gehört irgendwie zum Leben dazu, ist auch nicht schlecht. Aber dieses Loch in der Seele konnte das alles nicht stillen, diese Frage nicht beantworten. Vielleicht weißt du auch gar nicht genau, was du glaubst, du hinterfragst, gibt es überhaupt einen Gott oder auch nicht. Und wenn es einen Gott geben sollte, wie passt dieser Jesus hier rein oder ist es vielleicht doch eine andere Religion? Ich glaube, Kirche muss immer ein guter Ort sein, sich genau diesen Fragen zu stellen und helfen, Antworten zu geben. Aber ich möchte, wenn das deine Frage ist, diese Suche danach, möchte ich dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Dich zu entscheiden, dass diese Frage, die dich umtreibt, die Suche nach Sinn, ziemlich wichtig ist. Dass es nicht eine beiläufige Frage ist, die man mal wegschiebt, sondern eine sehr entscheidende für dein Leben ist. Und dass du die Gelegenheit nutzt, vor diesem Jesus niederzuknien. So wie dieser reiche Mann das getan hat. Du magst denken, ich weiß nicht mal, ob ich vor einem Gott knie. Keine Ahnung, vielleicht ist da jemand, vielleicht auch nicht. Aber für den Fall der Fälle wäre das Ausdruck einer Haltung dessen, ich bin verzweifelt auf der Suche und ich suche nach einer Antwort und bitte dich, mir eine zu geben. Wie dieser reiche junge Mann, der gefragt hat, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? So könntest du Gott bitten, Gott, wenn du wirklich da bist, dann zeig dich mir, dann offenbare dich. Wenn du existent bist, dann gib mir eine Antwort auf meine so drängende Frage im Leben. Ich glaube, dass du damit das spannendste Kapitel in deinem Leben aufschlägst, Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns Gott nähern, dass Gott sich uns nähert. Die zweite Perspektive habe ich überschrieben mit Niederknien in Reue. Das klingt nicht sexy. Reue ist nicht so das Wort, wo man jeden Tag mit rumhantiert. Aber ich glaube, in unserem Leben ist es immer wieder dran. Du bist vielleicht Jesus Nachfolger und doch, wenn wir ehrlich mit uns sind, tun wir immer wieder Dinge, die Gottes Herz brechen. Und unser Leben und das anderer verletzen. Wir alle sind mit unserer Menschlichkeit konfrontiert, mit dem, dass wir handeln und es nicht perfekt ist. Dass wir Gott verletzen, Dinge tun, die nicht nach Gottes Herzen sind. Dass wir uns selbst verletzen und dass wir andere verletzen. Und Weihnachten ist gerade diese Adventszeit, ist so eine Zeit, wie mit so einer Lupe auf das Ganze drauf schaut und das ganze Ding irgendwie verstärkt. Dass das, was wir tun, entweder so viel schöner oder auch so viel härter, das zu erleben. Ein Fest, bei dem Familie, Freunde, Gemeinschaft großgeschrieben wird, bei dem gleichzeitig aber auch so viele den Schmerz der Einsamkeit spüren. So viel mehr wie mit einer Lupe wird das Ganze extrahiert und nach oben geholt. Es gibt ein starkes Beispiel in Lukas 5 von jemandem, der in Reue niederkniet. Petrus ist Fischer. Die ganze Nacht hat er irgendwie auf dem Boot gearbeitet, hat versucht, mit ein paar anderen Jungs Fische zu fangen, hat sich abgemüht, aber am Ende blieben die Netze leer. Und dann kommt Jesus zu ihm und fordert ihn auf, Petrus, wirf deine Netze doch nochmal auf. Weißt du, er sitzt da am Strand und macht seine Netze, flickt die wieder, bastelt die wieder zusammen, holt den Seetang raus. Ist eigentlich durch, der hat die ganze Nacht gearbeitet und der hat eine Idee davon, wie man angeln geht, wie man fischt. Und dann kommt Jesus und sagt, Petrus, wirf deine Netze nochmal aus. Und jetzt versetze ich mal in Petrus' Lage hinein. Dein Vater war Fischer, dein Urgroßvater war Fischer, dein Großvater war Fischer. Du bist Fischer, seitdem du irgendwie keine Muttermilch mehr bekommen hast. Du kennst im See Genezareth jeden Vornamen von jedem Fisch. Das ist dein Job. Und dann kommt da jemand her und sagt, wirf doch nochmal die Netze aus. Wie groß sollte die Wahrscheinlichkeit sein, dass da irgendetwas passiert? Gut, der hat eine tolle Rede gehalten vorher. Hat dir vielleicht auch noch einen Euro in die Hand gedrückt, weil er dein Boot benutzen durfte, damit das besser schallt in die Umgebung all der Zuhörenden. Aber eine Ahnung vom Fischen? Also wenn ich Petrus gewesen wäre, hätte ich gesagt, weißt du was? Du bist ein Zimmermann, bau du den Tisch, ich hole den Fisch und dann können wir uns da dran setzen und den essen. Aber gib mir bitte keine Ratschläge zum Angeln. Warum sollte man bei helllichtem Tage hier in diesem See irgendetwas fangen? Irgendwas muss da schon gewesen sein, weil Petrus sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, weil du das gesagt hast, mache ich es nochmal. Vielleicht hat er, bevor du mich noch mehr nervst oder noch längere Reden hältst, keine Ahnung. Aber dran geglaubt hat er nicht. Und das Wunder passiert, auch das ist eine Geschichte, die ihr, der eine oder andere, sicherlich schon sehr häufig gehört habt. Das Wunder passiert und da heißt es in Lukas 5, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, das Netz war nämlich voll mit Fischen, dass es zu reißen drohte, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Was tat er? Er ging auf die Knie und sagte dabei nicht, danke für den großen Fang. Hey, willst du in mein Fischgeschäft mit einsteigen? Da können wir richtig reich werden. Coole Sache. Machen wir jetzt jeden Tag so. Ich kaufe mir einen größeren Kutter. Nein, er sagt, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Es gibt diesen Akt der Umkehr und Buße, einen Moment der Reue, in dem ich vor Jesus niederknie. Wo ich es dachte, besser zu wissen als Jesus. Wo ich vielleicht dachte, ich bin im Recht und das passt schon so, wie ich es mache. Und Jesus kommt und sagt, nee, ich habe da doch noch ein bisschen mehr Ahnung als du. Und es gibt diesen Moment der Erkenntnis von, ich knie nieder, weil du hierher bist. Weil du es besser weißt, weil ich in meinem Herzen umkehren muss, Buße tun muss, Reue bekenne. Das Schöne ist, Jesus hat sich und wird sich nie wieder und wird sich nie von jemandem abwenden, der in Reue zu ihm kommt. Egal was gewesen ist, Petrus war kein besonders guter Kerl. Die Bibel ist voll davon, von schlechten Kerlen und schlechten Frauen. Aber keinen wendet Jesus ab. Keinen schickt Jesus wieder weg. Jesus sagt zu Petrus, es ist okay, du gehst diesen Akt der Buße, der Reue. Jesus macht da nicht ein Riesending raus, sagt, du musst dich noch 100 Mal geißeln und dann ist die Sünde vergeben. Nein, er sagt, es ist okay und ab jetzt wirst du Menschenfischer sein. So schnell geht das an der Stelle. Ich habe dein Herz gesehen, da ist etwas passiert und jetzt darfst du mitgehen und Menschenfischer sein. Da, wo Petrus gesagt hat, hey, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Jesus, du bist da. Du wusstest es besser. Ich kann nicht bei dir sein. Sagt Jesus, nein, ich habe dein Herz gesehen. Und jetzt komm mit. Er sagt genau das Gegenteil von dem, was Petrus dachte, was angebracht wäre. Petrus dachte, ich kann nicht bei dir sein. Ich will zwar reuig sein heißt das, ne? Komisches Wort. Ich will Buße tun. Aber bitte geh, weil du bist zu heilig. Und Jesus sagt, ich habe dein Herz gesehen und jetzt komm mit. Weil das Jesus Perspektive ist, mit uns einen Weg zu gehen, einen Plan zu verfolgen, mit uns unterwegs zu sein. Und nicht uns als gestrafte Sünder allein zurückzulassen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Denn er hat nämlich längst für die Dinge bezahlt. Das ist das, was wir im Abendmahl gefeiert haben. Und da muss ich nichts mehr tun, da kann ich gar nichts mehr tun. Sondern ich kann das einfach als Geschenk von Gott annehmen. Und meine dritte Perspektive heißt totale Kapitulation. Ich hoffe, das Thema ist in der Weihnachtszeit jetzt nicht zu schwer für euch. Ihr seid alle so still mal wieder. Totale Kapitulation. Wenn ich meine Kinder abends mal ins Bett bringe, wenn ich die Gelegenheit habe oder wenn ich vor einem Termin, die kurz vorm ins Bett gehen sind, dann gibt es immer eine Sache, die müssen wir noch miteinander machen. Es muss noch im Bett gekämpft werden. Papa, kämpfen wir noch. Und natürlich, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Das ist großartig, weil dann kannst du all das, wo du tagsüber deinem Kind am liebsten eins auf dem Hintern gegeben hättest. Und wir haben uns für eine gewaltfreie Erziehung entschieden. Kannst du dann das spielerisch alles machen? Nein. Und dann wird das Ehebett zur Wrestling-Arena. Oder Ritter Jonathan muss Prinzessin Maya von schlimmen Drachen befreien. Und dann geht's rund. Und es geht immer so lange, bis einer am Boden liegt, bis einer fertig ist. Es ist lustig, es ist anstrengend, es ist großartig. Der Rücken leidet, weil die Kinder springen da mauernd nicht drauf. Sie drücken so lange, bis du keine Luft mehr kriegst. Eigentlich können sie gar nicht so richtig gut miteinander, haben sich auch gerne in den Haaren, aber wenn es gegen Papa geht, super. Da halten sie zusammen, dafür gibt man sich dann auch her. Und irgendwann will man dann ja mal irgendwie Schluss haben und sagen, okay, jetzt schlafen wir aber auch so oder ich muss irgendwie los zum Termin. Und dann packt man die und noch bin ich ja stärker als beide zusammen und sage, so, gebt ihr jetzt auf, gebt ihr jetzt auf. Nein, wollen sie erst nicht, dann wird nochmal gekämpft. Gebt ihr jetzt auf, nee, wollen wir nicht. Aber irgendwann sagen sie, ja, okay, wir geben auf. Und dann lässt du sie los und das ist auch schon fast wieder Ritual geworden. Dann heißt es, nee, ihr veräppelt. Wir geben gar nicht auf und wir springen nochmal auf die rum. Und es geht immer so lange, bis ich sage, okay, ich gebe auf. Also ansonsten gibt es kein Ende. Und wenn du dann irgendwann schlafen willst oder dass sie schlafen, dann musst du sagen, okay, ich gebe auf. Und vielleicht trifft das auch auf einige von uns zu. In unserem Leben mit Gott mag es nämlich auch solche Bereiche geben, in denen wir nicht aufgeben wollen. Du gibst nicht auf, du ringst mit Gott. Da gibt es diesen Bereich, nee Gott, da kämpfe ich weiter. Da bin ich richtig, da weiß ich das, da will ich das einfach nicht. Da habe ich das vielleicht schon mal von dir gehört, aber nein, das mache ich trotzdem so. Du kämpfst und bist nicht bereit aufzugeben, obwohl Gott einen besseren Plan für dich hat. Der scheint es nicht als besserer Plan, weil deiner ist natürlich der bessere. Und wir kämpfen und sind nicht bereit aufzugeben. Und wenn man in die Bibel reinschaut, dann ist das, was Jesus durchlebt hat. Dieser Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, der geboren wurde um am Kreuz zu sterben. Jesus wusste in seinem Leben, was da auf ihn zukommen würde. Er hat nie gegen Gott gesündigt und doch wusste er, dass er vor der Qual stand, selbst zur Sünde zu werden. Alles, was wir jemals falsch gemacht haben, das ist es, was er geworden ist. Es ist geworden, sodass Gott sich von ihm abwendete in seiner schwersten Stunde, wo er die Schrecken des Kreuzes erlitten hat, wo er den Zorn Gottes selbst erlebt hat und dem ausgesetzt war. All dessen war er sich bewusst, dass das kommen würde. Diesen Kampf, der vor ihm stand. Und dann heißt es in Lukas 22, Vers 41 und 42, dass Jesus in den Garten geht und dort betet. Und dann heißt es, er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Was hat Jesus, der Sohn Gottes? Er kniete nieder und betete. Er betete ein Gebet der totalen Kapitulation. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Nicht mein Wille, sondern der deine, Gott. Ich würde zwar gern kämpfen, aber ich kapituliere vor dir. Dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Und später wird man merken, wenn man diesen Schritt gegangen ist, zu sagen, ich kapituliere vor dir, Gott. Weil du Gott bist und ich bin's nicht, wird man merken, die Knie zum Gebet zu beugen, ist oft das, was dir die Kraft gibt, um zu stehen. Und ich würde gern zum Abschluss noch einen kurzen Gedanken nochmal mit reinnehmen. Ich habe so drei Perspektiven irgendwie aufgemalt. Irgendwie sind die miteinander auch verwoben oder auch identisch, wie auch immer. Einfach nur als Hilfe vom Gedankengang. Jesus, ich will vor dir knien. Vor diesem Zweijährigen, vor diesem König aller Könige, der zu Rechten Gottes sitzt, zu sagen, das ist die einzig angemessene Haltung, die ich vor diesem Kind, vor diesem Jesus, der am Kreuz gestorben ist, haben kann. Das ist das einzig Angemessene, egal in welcher Lebenssituation ich bin. Und das nicht, weil Gott mich demütigen will, sondern weil Gott einfach heilig ist und das die einzig angemessene Haltung ist. Gott zwingt uns nirgendwo in der Bibel dazu, das zu tun. Aber auch das gehört mit zur biblischen Wahrheit. Ich kann jetzt auf die Knie gehen oder irgendwann später. Ich kann es jetzt tun, in Reue oder in der Suche nach dem Sinn des Lebens oder weil ich vor Gott kapituliere, oder ich werde es eines Tages einmal tun. In Philipper 2 heißt es, Vers 7 bis 11, aber er, Jesus, machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jedes Knie wird sich eines Tages beugen. Das ist das, was die Bibel sagt. Das wird so sein, weil eines Tages alle erkennen, dass Gott Gott ist. Aber ich habe heute die Chance, nicht aus einem Druck heraus, sondern aus dem erkennen zu dürfen, wer Gott ist, in seiner Güte, aber auch in seiner Herrlichkeit. Gott hat uns nie gebeten, uns vor ihm zu verbeugen, vor ihm niederzuknien, weil er weiß, dass wenn wir erkennen, wenn wir uns ihm nähern und er uns nahe kommt, es unsere einzige vernünftige Reaktion genau darin besteht, sich zu beugen, sich niederzuknien und ihn anzubeten. Gott ist kein Diktator, niemand, der es braucht, angehimmelt zu werden. Aber weil Gott heilig ist, ist unsere einzige vernünftige Antwort, die wir ihm geben können. So wie die Weisen aus dem Morgenland es getan haben. Amen.